ARD. SWR Kultur. Forum.
Allmächtig oder überschätzt? Was kann KI wirklich? Mit Bernd Lechler. Hallo. Klima retten, Autos lenken, Krebs erkennen, Urlaub buchen. Künstliche Intelligenz, so lautet die Verheißung, wird unser Leben bald überall begleiten, wenn nicht dominieren. Das weckt Hoffnungen wie auch Ängste. Andererseits merken wir davon noch nicht sehr viel. Chatbots machen Fehler, Firmen sind von KI-Experimenten bisweilen ernüchtert. Werden die Sprachmodelle gar nicht immer besser? Sind sie für sensible Bereiche entsprechend nutzlos? Ist KI vielleicht einfach zu teuer und ressourcenhungrig? Platzt da demnächst eine Blase? Darüber wollen wir reden. Mit Rainer Mühlhoff, Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz an der Uni Osnabrück. Professor Dr. Katharina Zweig leitet das Algorithm Accountability Lab an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern. Und Professor Dr. Holger Hoos ist Lehrstuhlinhaber für Methodik der künstlichen Intelligenz an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Herr Hoos, letzte Woche kam meine Tochter mit ihrem Tablet in mein Arbeitszimmer und hat mir amüsiert gezeigt, wie ChatGPT behauptet, im Wort Erdbeere komme 5-mal der Buchstabe E vor. Und wie man dem Chatbot dann aber auch ganz leicht weismachen konnte, es seien 7 E. Und ich hatte gleichzeitig auf meinem Bildschirm die letzte Spiegeltitelgeschichte mit der Überschrift Die Todesmaschine, darüber, wie KI militärisch so bahnbrechend und gefährlich sei wie die Atombombe. Also was jetzt?
Ich finde, da gibt's gar keinen Widerspruch. Ich meine, die große Gefahr bei Einsatz der derzeitigen generativen KI im militärischen Bereich ist nicht, dass das Zeug zu mächtig ist oder unsere autonomen Entscheidungen untergräbt, sondern dass es zu unzuverlässig ist und dazu neigt, Dinge zu empfehlen, die einfach schlecht sind. Und da gibt es in den letzten Monaten auch verstärkt Situationen, die unter anderem auch dann zu Rechtsstreiten führen, wo man genau das eben beobachtet. Und deswegen würde ich sagen, genau das, was Ihre Tochter beobachtet hat, ist der Grund, einer der Gründe, jetzt nicht unbedingt das mit den Erdbeeren, aber eben diese Unzuverlässigkeit, warum eben generative KI die Ansprüche, die man häufig an sie stellt, nicht erfüllen kann. Und von der rein technischen Ebene muss ich Ihnen auch sagen, ich bin da äußerst skeptisch, ob die Erwartungen, die zurzeit so erzeugt wurden und im Umlauf sind und auch befeuert werden von den entsprechenden Unternehmen, die daran versuchen, Geld zu verdienen, aufgrund der derzeitigen technischen Grundlage jemals überhaupt einhaltbar sind.
Herr Mühlhoff, Sie blicken aus mathematischer und auch philosophischer Sicht auf das Thema. Was ist aktuell Ihre Haltung, wenn man das so pauschal zusammenfassen kann? Wird KI überschätzt oder unterschätzt?
Ja, wir leben schon in einer Zeit, wo gerade sowas, was man einen Hype nennen könnte in der Gesellschaft rund um das Thema KI ist. Der ist auch tief in der Politik und in der Wirtschaft sowieso verankert. Man muss das ja methodisch überschätzen, um die Investmentdynamik in KI am Gang zu halten. Und in dieser Situation würde ich sagen, müssen wir schon sehen, dass wir es nicht nur mit Technologie zu tun haben, die unzuverlässig ist, sondern wir sehen gerade eine Verlagerung von Kompetenzen, die eigentlich staatliche Kompetenzen sind, an die Unternehmen, die diese KI-Technologie betreiben, die dann auch noch unzuverlässig ist. Und deswegen ist die Unzuverlässigkeit allein gar nicht das einzige Problem, sondern eben auch das, was man als Souveränitätsverlust bezeichnen würde. Also quasi als technokratische, ökonomische Auslagerung von eigentlich staatlichen Funktionen an die KI-Industrie, die mit einer unheimlichen Machtakkumulation einhergeht. Und die Anwendungen im Militär sind dafür nur ein Beispiel.
Frau Zweig, Sie versuchen auch in Ihren Büchern dieses Thema KI für uns Laien und Normalos verständlich aufzubereiten und zu erklären. Spüren Sie auch diese große Verunsicherung, dass man denkt, wo führt das hin? Kann ich als der Mensch, der ich bin, demnächst überhaupt noch irgendwas besser als eine KI?
Also ich als Person jetzt bin da entspannt. Für meine Kinder, die sind 11 und 17, sind wir schon am Nachdenken, welche Studien- und Ausbildungsberufe wir ihnen empfehlen. Aber ganz wichtig ist ja erstmal zu trennen. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, die KI und eigentlich nur die Sprachmodelle gemeint. Mhm. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil ja, die Sprachmodelle, was die können, wird zurzeit überschätzt. Aber die Revolution des gesamten Feldes aller KI-Systeme, und dazu gehört Bilderkennung, Gesichtserkennung, Übersetzung, Speech-to-Text, Text-to-Speech, das wird eine absolute Revolution sein. Also wir haben beides gleichzeitig, eine totale Überschätzung des Könnens von Sprachmodellen und eine Unterschätzung dessen, was insgesamt jetzt passieren wird, wo der Computer auch mit unstrukturierten Daten, mit Echtweltdaten umgehen kann.
Dann lassen Sie es doch mal versuchen einzukreisen, wovon wir reden, wenn wir von KI reden, wenn das so viel durcheinander geschmissen wird. Also wir sprechen tatsächlich dabei aktuell meistens von ChatGPT und Claude und Gemini, also diesen Sprachmodellen, die uns im Alltag begegnen. Was gibt's denn noch für Arten von KI? Kann man das so sagen, Herr Hoos? Wie könnten wir den Diskurs da stärker differenzieren?
Das ist eine total wichtige Sache und ich bin auch Ihnen, Frau Zweig, sehr dankbar dafür, dass Sie das aufgebracht haben, weil in der Tat ist das ein riesiges Problem, dass, wenn man KI sagt, viele Leute darunter was sehr, sehr Enges verstehen, nämlich die großen generativen Sprachmodelle und dann vielleicht noch maximal Methoden, die auch noch Bilderkennung machen können oder Bildverarbeitung oder Bildgenerierung. Die KI ist eigentlich ein Forschungsgebiet und ein Anwendungsgebiet, was unglaublich breit ist. Wenn man jetzt ausgehend von den generativen Modellen das schrittweise erweitert bis hin zur vollen KI, dann kommt man als allererstes mal auf sogenannte tiefe Lernmethoden mit neuronalen Netzen. Das sind im Wesentlichen Methoden, die aus Daten lernen können. Ne? Und diese ganzen Chatbots, die gehören in diese Klasse mit rein, sind aber nur ein kleiner Teil davon. Viele von den Sachen, die gerade Frau Zweig angesprochen hat, fallen auch in diesen Bereich maschinelles Lernen. Dann gibt es aber KI-Methoden, die überhaupt gar nicht in den Bereich maschinelles Lernen fallen, sondern einfach andere Natur sind. Und das sind zum Beispiel Methoden zum Planen, zum Ressourcenverteilen, zum Analysieren von Business-Prozessen, zum Optimieren von Business- und Verwaltungsprozessen, Multi-Agenten-Systeme, wo es im Wesentlichen darum geht, dass verschiedene KI-Systeme untereinander und mit Benutzern miteinander umgehen können, egal ob es jetzt Sprachmodelle sind oder andere Arten von KI-Ansätzen. Und so geht das im Prinzip immer weiter. Und ein Beispiel, wo es sehr klar wird, dass, wenn man nur Sprachmodelle denkt, es viel, viel zu eng ist, ist dieser Bereich autonomes Fahren, wo es ja die Versprechungen schon seit mindestens 15 Jahren gibt, dass das innerhalb der nächsten Jahre jetzt so gut ist, dass wir das alle eben auf den Straßen sehen werden. Und es wird immer weiter zurückgeschoben. Und der Grund dafür ist, dass es unglaublich schwierig ist. Und wenn man sich anguckt, was nötig wäre, um das wirklich so umzusetzen, dass es auf der Fläche und in Extremsituationen und unter allen Wetterbedingungen und mit spielenden Kindern und Bällen und so weiter gut funktioniert, dann kommt man drauf, dass natürlich so ein generatives Modell das überhaupt gar nicht schaffen kann und auch ein maschinelles Lernverfahren das nicht schaffen kann. Ein weiteres Beispiel, was ich gerne nur ganz kurz erwähnen möchte, weil es den meisten Leuten überhaupt gar nicht klar ist: Die Tatsache, dass wir Handys haben, dass wir die Art von Rechner haben, die wir haben, also Laptops, Desktops, alles Mögliche, ne, die Art von Telekommunikation, die ist einzig und allein einer Klasse von KI-Methoden zu verdanken, die für die Verifikation von Hard- und Software eingesetzt werden. Und diese Art von KI-Methoden ist von einer völlig anderen Art als all das, worüber wir bislang gesprochen haben. Und das sollte man sich einfach mal klar machen, dass wir schon jetzt in der Situation sind, wo KI-Methoden absolut unerlässlich sind, um die Art von Technologie, mit der wir uns täglich umgeben, einigermaßen sicher und auch zuverlässig hinzubekommen, was aber im Wesentlichen keiner weiß.
Wenn dann Geoffrey Hinton, der Physik-Nobelpreisträger und Grundlagenforscher, zum Beispiel sagt, Herr Mühlhoff, KI wird bald intelligenter sein als wir Menschen, was meint er dann?
Tja, das weiß ich nicht. Vielleicht meint er nur ein Marketingversprechen für die KI-Industrie. Wir haben jetzt ja gerade eine sehr lange Ausführung gehört, was für algorithmische Ansätze und Techniken es alles gibt. Und das ist ja auch einigermaßen verwirrend. Wer blickt da noch durch? Ne? Was mir in solchen Diskussionen fehlt, ist eher die Frage, okay, wofür soll es denn alles verwendet werden? Ich muss ja gar nicht wissen, was für ein Algorithmus im Einzelnen drin steckt, um als Gesellschaft eine Debatte darüber zu führen, wie die Kreise der Verwendungszwecke immer größer gezogen werden und wegen den spektakulären Erfolgen, die die Öffentlichkeit in so etwas wie ChatGPT erblickt, es immer einfacher wird zu rechtfertigen, dass die sogenannte KI, die dann mitunter auch eine ganz andere KI ist, aber wie gesagt, das ist zweitrangig, für beliebige weitere Zwecke eingesetzt werden soll. Sowas wie automatisiert über BAföG-Anträge entscheiden oder über AsylbewerberInnen-Anträge oder bei Bewerbungsgesprächen, wer genommen wird oder über die Shortlist für die Einladung zum Bewerbungsgespräch oder für die Bewertung meiner Kinder in der Schule, um hier mal einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Oder eben die Einsatzplanung im Militär, die Logistikplanung im Militär oder die Vergabe von Ressourcen im Gesundheitsversorgungssystem. Total egal, welche KI-Algorithmen da jeweils verwendet werden, ist doch die Frage, erstens, sollten wir in so großem Stile Tätigkeiten an Automatisierungen delegieren, die bislang zumindest stärker von Menschen übernommen werden? Und dann die damit unmittelbar zu verbindende Frage ist, was heißt das dann in puncto Delegation an wirtschaftliche Unternehmen? Denn man kann keine KI einsetzen, ohne dabei die Prozesse auch aus der Hand derer, die sie bis jetzt gemacht haben, in die Hand von KI-Unternehmen zu übergeben. Und davon gibt es nicht so viele. Sodass wir, glaube ich, viel mehr eine Zweckdebatte führen müssen und viel mehr eine Debatte, wie verteilt sich damit Macht neu? Also was für Umverteilungen von Entscheidungsmacht, ökonomischer Macht, epistemischer Macht findet damit statt, dass wir KI für einen immer größeren Zweckkontext einsetzen?
Also ich stimme Ihnen zu bezüglich der Machtakkumulation, aber ansonsten stimme ich Ihnen gar nicht zu. Und deswegen schreibe ich auch diese Bücher, weil ich glaube, man muss die Technologie verstehen, damit man abschätzen kann, ob in einer bestimmten Situation ein bestimmtes KI-System funktional ist, ob es das überhaupt leisten kann. Deswegen haben wir auch den Studiengang Sozioinformatik in Kaiserslautern entwickelt, tatsächlich deutschlandweit einzigartig. Und der ist ganz fest verankert in der Informatik, weil wir zuallererst Softwareentwickler brauchen, die diese Technologie verstehen und dann aber auch verstehen, wie das in gesellschaftliche Prozesse eingebracht werden kann und welche Motive und Anreize es dann von den verschiedenen Playern im Feld geht. Aber also bei mir steht immer drunter, man muss verstehen, wie diese Technologie funktioniert, denn sonst kann man eben nicht diskutieren, wann sie wo einsetzbar ist.
Ja, da würde ich absolut zustimmen. Selbst wenn man die ersten Ideen hat darüber, wie Technologie zur Automatisierung und Delegation eingesetzt werden sollte, dann hängt am Ende doch alles daran, wie zuverlässig das wirklich technisch möglich ist. Und wenn man das nicht weiß, genau dann gibt man die Macht an Unternehmen, wo sie möglicherweise nicht gut ist. Also es gibt einfach KI-Methoden, wo dieser Machttransfer so nicht stattfindet. Aber im Bereich generative KI, insbesondere so wie letzter Zeit aus den USA betrieben wird, hat man natürlich dieses Problem. Und das ist ein Problem, was eben nicht nur ein Problem ist, was möchte ich anwenden, was möchte ich erreichen, sondern auch, was kann diese Technologie und was kann sie nicht. Und auch, was erfordert diese Technologie zum Beispiel an Daten, zum Beispiel an Offenlegung von Prozessen, die möglicherweise gar nicht in unserem Interesse sind, sie offenzulegen gegenüber diesen Unternehmen.
Ich habe vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel. Das ist schon sehr viel älter. IBM Watson hatte mal eine Quiz-Sendung gewonnen und hat gezeigt, dass er viel besser ist als Menschen im Raten von Fragen zu Antworten, die vorgegeben waren.
Also eine KI, IBM Watson.
War auch ein KI-System, das hieß Watson, genau. Und dann sollte das hier eingesetzt werden, wurde trainiert auf den besten Krebskrankenhäusern in den USA und sollte dann dieses Wissen sozusagen hier nach Deutschland mitbringen und die Ärzte unterstützen in den Diagnosen. Und das war unbrauchbar, das System hier, weil es, also entweder hat es das vorgeschlagen, was sowieso Standard war, dann braucht man es nicht. Oder es hat irgendwas Verrücktes vorgeschlagen und dann waren das meistens Medikamente, die hier in Deutschland gar nicht angeboten werden, gar nicht auf dem Markt waren. Und es stellte sich heraus, dass in den USA grundsätzlich ein anderes Anreizschema da war. Also deutsche Ärzte verdienen nicht an den Medikamenten, die sie ihren Patienten verschreiben. Aber in Amerika ist das so. Und diese Pilotprojekte sind überall wieder abgebrochen worden, weil da eben amerikanische Werte und Anreizsysteme gelernt wurden, die hier in Deutschland und Europa einfach keinen Sinn ergeben.
Lassen Sie uns nochmal von den fachlichen Anwendungen zurückgehen auf die allgemeine Idee von KI, die in der Öffentlichkeit gerade umgeht. Der Diskurs wird ja ganz überwiegend von den Tech-Konzernen bespielt und gesteuert, von OpenAI und Anthropic und Google und Meta und Microsoft. Und gerade Sam Altman von OpenAI ist ja groß im Ankündigen, also dass bald die Schwelle zur allgemeinen künstlichen Intelligenz überschritten wäre, die selbstständig alles Mögliche kann. Und dass, ich glaube, er meinte, dieses Jahr noch persönliche KI-Agenten komplexe Alltagsaufgaben übernehmen, wie Sie es jetzt auch schon besprochen haben. Wie viel davon, Herr Mühlhoff, kann man ernst nehmen?
Ich würde alles, was von IndustrievertreterInnen gesagt wird, natürlich durch die Brille hören oder anschauen, dass es Firmenpolitik ist, dass man Investmentkapital braucht, dass man Aufträge braucht, dass man einen öffentlichen Diskurs braucht, der daran glaubt, dass KI die große vierte oder wievielte industrielle Revolution ist. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass es für die Industrie, sagen wir mal, strategisch wertvolle Sache ist, zu verbreiten, dass man an so etwas wie eine Apokalypse glaubt in Bezug auf KI. Also wenn man den Glauben verbreitet, dass allgemeine künstliche Intelligenz bald entwickelt wird und die könnte, wenn sie dann den menschlichen Werten nicht genügt, die Zivilisation auslöschen, dann ist damit gemeint, dass man möglichst keine Regulierung im Wege haben möchte oder in den Wege gestellt bekommen möchte, damit zum Beispiel das eigene Land oder die westlichen Nationen oder wer auch immer die ersten sind, die allgemeine künstliche Intelligenz entwickeln können und nicht die Chinesen. Da erleben wir dann so eine Art Wiederaufleben des Kalten Krieges, wenn man so will. Das heißt, dass diese sehr affektiv aufgeladene Rhetorik um KI letztlich halt auch solchen politischen Zwecken dienlich sein kann, die natürlich mit den Interessen dieser Unternehmen verwoben sind. Und so sind wir insgesamt, was künstliche Intelligenz angeht, längst in einem Diskurs angekommen, wo niemand sich erst hinsetzt und anguckt, was kann dieses System wirklich und was kann es nicht, und das noch damit abgleicht, was brauchen wir für diesen konkreten Einsatz, und es dann bestellt oder nicht bestellt, je nachdem, ob es das kann, was gebraucht wird. Ja, also so diese sehr, sagen wir mal, irgendwie auch typisch deutsche Herangehensweise, die ist ja nicht die, die wir sehen bei KI, sondern KI ist gerade hip und fesch und wir müssen KI machen, um Bürokratieabbau zu versprechen oder ein innovatives Geschäftsmodell, und Hauptsache es steht KI drauf, welcher Algorithmus drin ist, das gucken wir uns gar nicht so genau an und damit können wir dann irgendwie als modern dastehen. Das ist doch die gesamtdiskursive Konstellation, in der wir uns befinden und mit der wird Politik gemacht, eben nationale Politik, aber auch Firmenpolitik. Und deswegen meinte ich, dass wir, glaube ich, diesem Phänomen nicht gerecht werden können, wenn wir uns auf diese Position zurückziehen, erstmal den Algorithmus anschauen und dann entscheiden. Natürlich sollte man das so machen, aber so wird es halt nicht gemacht. Und übrigens, ich weiß auch nicht, ob man von jedem in der Öffentlichkeit das verlangen kann, diese Algorithmen zu verstehen. Es versteht auch niemand den Unterschied zwischen einem Dieselmotor und einem Benzinmotor im Auto, und trotzdem können wir legitim Debatten darüber führen, ob Diesel oder Benzin besser ist oder vielleicht beide gar nicht so toll sind. Genauso versteht auch niemand, wie Microsoft Word genau programmiert ist, und trotzdem sollten wir Diskussionen darüber führen, ob man es einsetzen soll oder nicht. Ja, wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Wir bräuchten irgendwo die Expertise zu entscheiden, welche Algorithmen sind wirklich die besten für einen bestimmten Zweck. Wir brauchen aber gleichermaßen eine öffentliche Diskussion, die nicht in dem Grade, wie es heute der Fall ist, getäuscht wird oder einem Hype aufsitzt und deswegen besonnen über die gesellschaftlichen Folgen sich informieren kann von solchen Technologien, ohne dabei jeden Algorithmus im Detail verstehen zu müssen. Das ist mein Anspruch, und das wäre auch das Kontra zu den beiden vorherigen Positionen, was ich hier schon aufrechterhalten möchte. Wir brauchen diese Diskussion, da muss sich jeder dran beteiligen und ohne verstehen zu müssen und zu können, wie diese Algorithmen funktionieren.
Also das mit der Brille, die Sie genannt haben, wir müssen immer verstehen, da sind jetzt Geschäftsfirmen, die enorm viele Gelder aufgenommen haben, enorme Schulden haben und ganz, ganz dringend nach einem Geschäftsmodell suchen. Und ich stimme Ihnen völlig zu, dass da zu viel versprochen wird. Aber ich finde, Hörer und Hörerinnen können das auch ganz schnell mal für sich testen. Diese Sprachmodelle gibt es jetzt seit über 3 Jahren. Und wenn Sie heute Morgen schon eine SMS geschrieben haben, haben Sie immer noch kein vernünftiges Vorschlagesystem für das nächste Wort. Und ich finde, das alleine zeigt doch schon, dass es überhaupt nicht gelingt, diese große Funktionalität des Sprachmodells wenigstens mal in eine einzige Funktion so reinzugießen, dass die für uns im Alltag wirklich zuverlässig funktioniert. Also für mich ist das immer so ein bisschen der Lackmustest. Warum habe ich noch keinen Assistenten, der einfach nur meinen Kalender füllt und dabei zuverlässig ist, mir zum Beispiel sagt, wann ich Holger Hoest das letzte Mal gesehen habe. Ich bin mir nämlich sicher, dass wir uns schon begegnet sind. Und diese Assistenten, die haben wir alle noch nicht. Die wären eigentlich leicht, und stattdessen verspricht uns da jemand, es gäbe aber jetzt bald die künstliche Intelligenz, die sogar allgemeines Wissen hat, ein Bewusstsein hat, eigene Ziele setzt. Also testen Sie es einfach immer daran, ob diese kleinen Alltagshelferlein schon da sind. Solange die nicht da sind, wird es die AGI auch nicht in 10 Jahren geben.
Das ist ein sehr gutes Argument, aber in dem Bereich, in dem, ja, ich glaube, wir alle drei unterwegs sind, würde ich das nur bedingt gelten lassen. Also meine Studis zum Beispiel, ne? Sowohl auf der Bachelor- als auch auf der Master-Ebene, die benutzen diese Modelle, um ihre Arbeiten zu schreiben. Ja? Also nicht nur um SMS zu schreiben, sondern um ihre Arbeiten zu schreiben. Und was da rauskommt, ist natürlich nicht immer gut, aber es ist gut genug, dass es langsam schwierig wird, das zu tun. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benutzen das, um ihre Papiere generieren zu lassen, was ganz, ganz problematische Folgen hat, über die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt reden müssen. Aber es ist nicht so, dass das Zeug diesen Alltagstest nicht in bestimmten Bereichen gut genug besteht, dass Leute sogar Geld dafür bezahlen. Was aber ganz sicherlich richtig ist, um auf die Frage zurückzukommen, was Sam Altman erzählt, was sollte man glauben? Ich habe da eine ganz einfache Antwort, nichts. Und die Gründe dafür wurden im Wesentlichen jetzt schon diskutiert. Ich glaube insbesondere in diesem Bereich sogenannter AGI, das Stichwort ist ja jetzt auch schon gefallen, allgemeine künstliche Intelligenz, muss man einfach wahnsinnig aufpassen. Aber woran man glauben sollte, und da bin ich durchaus genau der gleichen Meinung, die hier auch schon sehr gut erklärt wurde. Worauf man wirklich aufpassen sollte, ist, dass nicht einfach unreflektiert Arbeitsabläufe mit einer Art von KI ausgestattet werden, von der zumindest technische Expertinnen und Experten, also so eine Art KI-TÜV zum Beispiel, wenn es den nun gäbe, ganz klar vorab sehen können, dass es große Probleme gibt. Und den KI-TÜV haben wir zurzeit einfach nicht. Zurzeit gibt es einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da was machen und eine ganze Menge Beraterinnen und Berater, die von KI nicht genug verstehen, um das wirklich seriös machen zu können. Und bei den großen Modellen kann zurzeit überhaupt gar niemand, auch nicht die Expertinnen und Experten bei OpenAI, einschätzen, was damit wirklich zuverlässig machbar ist und was nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem.
Wenn man der KI dann vielleicht aus geschäftlichen Interessen zu viel zutraut, heißt das dann, dass zum Beispiel diese Angst, dass ganz viele Berufe bald obsolet werden, weil von KI ersetzt, übertrieben ist und dass man da sich etwas entspannen kann?
Jo, das glaube ich schon. Ich sage da einfach mal ganz forsch, da muss man sich weniger Sorgen vormachen. Ich nenne Ihnen mal ein kurzes Beispiel. Die Programmierung von Software. Ne? Da gibt es ja so eine Tendenz, wo man jetzt sagt, ja, braucht man gar nicht mehr auszubilden, macht in Zukunft alles irgendein KI-System. Meine persönliche Vorhersage, die sich auch ganz gut deckt mit der vieler anderer Expertinnen und Experten, ist ganz im Gegenteil, gute Programmiererinnen und Programmierer werden vor Arbeit gar nicht mehr hinterherkommen, um all den Mist, den die KI-Systeme bei den Programmierversuchen dann angerichtet haben, nachher wieder aufzuräumen. Und ich glaube, so werden wir es in anderen Berufsfeldern auch finden, solange wir eben beim KI-Einsatz nicht ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen behutsamer sind.
Ich bin da ein bisschen skeptischer als Sie, muss ich sagen. Ich finde, dass viele Anfängertätigkeiten recht gut simuliert werden können von Sprachmodellen. Und was Sie gerade gesagt haben, dazu brauchen wir Senior-Entwickler, die tatsächlich drüber gucken können und die schon alle möglichen Fehler gesehen haben. Die Frage ist aber, wie wird jemand zum Senior-Entwickler oder Entwicklerin, wenn er vorher so eine Junior-Phase fast nicht durchführen konnte, weil er so viel unterstützt wird von Maschinen. Also ich glaube, es wird noch spannend werden mit den Berufen. Meinen Kindern empfehle ich Medizin und handwerkliche Berufe.
Ja, ich sehe ja auch zwei gegenläufige Trends. Das eine ist das, was Frau Zweig gerade gesagt hat, dass man, wenn man es schafft, KI-Systeme in berufliche Workflows zu integrieren als Werkzeuge, man eben diese Systeme nutzt für Zuarbeit, die aber dann noch von einer entsprechend erfahrenen Kraft durchgesehen werden muss und wirklich in den Workflow eingearbeitet werden muss. Also es wird keine komplette Delegation stattfinden, daran glaube ich auch nicht. Da kommt halt genau dann der ganze AI-Slop dabei heraus, der dann wieder aufgeräumt werden muss, wie das jetzt viele Softwareentwicklungsfirmen ja auch erleben, die vor anderthalb Jahren zu viele Leute entlassen haben und jetzt wieder einstellen. Es gibt aber auch den gegenläufigen Trend, den man ja als De-Skilling bezeichnet, ne? Dass für bestimmte Berufsfelder das Skillset, was man braucht, geringer wird, weil das teilweise automatisiert wird und dann nur noch eine Art Supervisorentätigkeit nötig ist, die aber dann nicht mehr so anstrengend ist oder schlechter bezahlt wird, wo mehr Fälle in gleicher Zeit bearbeitet werden können. Und ich würde sagen, das ist sozusagen dann der Knackpunkt, dass es heißt immer so schön, der Einsatz von KI führt dazu, dass wir endlich mehr Zeit haben, unseren Job richtig zu machen, weil die lästige Arbeit dann outgesourced werden kann oder zugearbeitet werden kann. Was wir aber in der Realität erleben, ist, dass halt dann die Sachbearbeiter in mehr Fälle bearbeiten müssen. Dass also quasi der Leistungsdruck steigt und das Argument der Automatisierung eigentlich nur dahin reicht, dass man ja dann wohl jetzt auch einen höheren Durchsatz realisieren könnte. Und das wäre dann ein Prozess, der genau den erwünschten Effekt nicht hat, der auch nicht zu einer Steigerung der Qualität dieser Arbeit führt.
Allmächtig oder überschätzt, was kann KI wirklich? Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Holger Hoos, Professor für Methodik der künstlichen Intelligenz an der TU Aachen, Rainer Mühlhoff, Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz an der Uni Osnabrück und Katharina Zweig, Professorin an der RPTU in Kaiserslautern. Ich würde gern bei Ihren Studis einhaken, Herr Professor Hoos, von denen Sie gerade sprachen und ein bisschen vom Technischen weggehen. Ich las gerade im neuen Buch von Hartmut Rosa, dem Soziologen, der beschreibt da eine Studentin, die ihre Hausarbeit natürlich nicht von ChatGPT hat schreiben lassen. Sie habe sich Anregungen geholt und sich dann ihre eigenen Gedanken gemacht. Und im Kontext des Buchs geht es bei Rosa nun darum, dass die Studentin von einer handelnden zu einer nur noch vollziehenden Person geworden ist. Und er schreibt, was hier fehlt, ist der Prozess der Anverwandlung. Der Essay mag herausragend sein. Höchstwahrscheinlich ist der Inhalt nach ein paar Tagen dennoch vergessen und die Studentin fühlt sich nach der Abgabe eigentümlich leer. Zitat Ende. Also wir gewinnen Zeit in so einem Fall, wenn KI uns hilft. Aber werden wir immer auch etwas verlieren? Und wenn ja, wie geht man damit um? Herr Mühlhoff.
Ich würde sagen, das beruht einfach auf einem Missverständnis dessen, was so ein sprachmodellbasierter Service wie ChatGPT überhaupt gut kann und was nicht. ChatGPT ist ja deswegen phänomenal, weil es ist einfach so diese Eingabebox, da kann man Beliebiges eingeben und es kommt auf alles eine Antwort von finde den Rechtschreibfehler in meinem Absatz über was sollte ich in meiner Hausarbeit für Argumente bringen bis hin zu denkst du, dass in 5 Jahren die VW-Aktien in den Keller gerutscht sind, kann man ja alles fragen und kriegt auch auf alles eine Antwort. Und in diesen 3 verschiedenen Fragen, die ich gerade genannt habe, sind ja ganz unterschiedliche Grade von dem, was man Cognitive Offloading nennen würde, enthalten. Also quasi das, was ich kognitiv an das Ding delegiere. Also nicht selber nachdenke, sondern an das Ding delegieren möchte. Von Rechtschreibfehler finden über Argumente finden bis zu Zukunftsspekulation. Und so ein Tool wie ChatGPT ist gesellschaftlich einfach noch gar nicht daraufhin erfasst worden, wo auf dem Spektrum zwischen Low-Level Cognitive Offloading, also sowas wie Rechtschreibfehler finden, ist eine sehr exekutive Tätigkeit, am einen Ende des Spektrums bis zu hochgradig spekulativen Fragen am anderen Ende des Spektrums, wo das eigentlich gut ist. Ja, wo performt dieses Tool eigentlich gut? Wo ist es leistungsstark und wo ist es nicht leistungsstark? Da bräuchten wir noch viel mehr, sagen wir mal, gesellschaftliche Erkenntnisbildung, wofür kann man es gut einsetzen, wofür schlecht, wo ist es zuverlässig, wo nicht. Und ich habe selber das Gefühl, wenn man eine Hausarbeit mit ChatGPT schreiben möchte und das Ding um Ideen bittet, dann ist das einer der schlechtmöglichsten Einsatzweisen. Ein guter Einsatz, glaube ich, wäre, man schreibt diese Hausarbeit, hat aber da noch irgendwelche Formulierungsprobleme und da bittet man dann zum Beispiel darum, die Formulierungen zu glätten. Also gar nichts am Inhalt zu tun, sondern man promptet es einfach so, dass es sagt, so ja, ist dieser Absatz, enthält der Grammatikfehler, kann ich das sprachlich noch ein bisschen griffiger machen für ein allgemeines Publikum oder so. Da performen solche Sprachmodelle sehr gut und da würde ich sagen, hat man auch hinterher nicht unbedingt dieses Gefühl der Leere, weil man, es ist ja immer noch der eigene Inhalt, der dann da steht, es ist halt nur geschickter formuliert worden. Und auf so einer Ebene müssen wir erstmal noch sehr viel lernen, wo es eigentlich ein guter Einsatz und wo es ein nicht guter Einsatz ist.
Aber es gibt ja auch Leute, die ChatGPT als Therapeuten oder als Freund und Freundin einsetzen wollen. Da ist Ihnen, glaube ich, auch Frau Zweig sehr dran gelegen, dass man nicht den Fehler macht und hinter diesen Sprachmodellen eine Persönlichkeit vermutet, was wir offenbar als Menschen gerne tun, sobald wir es mit Sprache zu tun haben.
Ja, ich fürchte auch. Also das überrumpelt uns ganz schnell und auch das ist ein Grund, nicht von die KI zu sprechen, als wäre da jetzt ein Wesen, ein Bewusstsein dahinter oder noch schlimmer, meine KI. Also ich bekomme relativ oft merkwürdige E-Mails, ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht, wo mir jemand 200 Seiten theoretisches Konstrukt schickt, das habe ich mit meiner KI und dann heißt die auch irgendwie lustig Kelly oder sowas, erarbeitet und ich kann damit das Welthungerproblem lösen oder ich kann damit die Riemannsche Hypothese lösen oder P versus NP, das sind alles so mathematisch-informatische Probleme, die seit vielen Jahren offen sind. Und was da wohl passiert ist, je länger man sich mit der Maschine austauscht und die als einen Freund und Helfer begreift und das Geschäftsmodell, da müssen wir wieder drauf zurückkommen, sollen natürlich auch die Leute möglichst lange im Gespräch mit den Maschinen halten, damit man eben Tokens generiert, für die man dann bezahlen muss, also Wörter generiert. Das führt dazu, dass die Maschine sehr schmeichlerisch ist. Darauf sind die getrimmt. Und je länger man sich dann mit der Maschine unterhält, desto mehr wird das Gespräch auch eingedampft auf die persönlichen Sachen, die die beiden miteinander entwickeln. Und das hat schon zu allem Möglichen geführt, zu Psychosen. Es gab eine Attacke auf die Queen, weil jemand mit einer Maschine geredet hat. Es gab junge Menschen, die sich umgebracht haben, weil die Maschine ihnen am Ende dazu geraten hat. So, und das Interessante ist, am Anfang tut die das noch nicht. Diese Maschinen haben ja immer nicht nur unseren Prompt, sondern auch einen sogenannten Systemprompt. Und da steht natürlich drin, wenn es um Selbstmord geht, dann sagt dem Nutzer, der Nutzerin, dass es Seelsorgetelefone gibt. Aber irgendwann, wenn das Gespräch so sehr lang ist, dann scheinen sich diese sehr, sehr extremen und schwierigen Gespräche zu entwickeln, die dann zu drastischen Folgen führen können.
Sind Sie als InformatikerInnen eigentlich davor gefeit, diesen Sirenengesängen der KI immer zu widerstehen? Vorhin hatte ich das Gefühl, Sie können das alles so technisch kühl betrachten, aber vielleicht passiert einem das ja auch.
Also ich glaube, was wir alle machen, mir ist das nämlich bei uns allen auch aufgefallen, wir reden immer von die Maschine, das System, die Software. Also ich glaube, keiner von uns hat eben von die KI gesprochen. Das hilft mir. Ich tippe immer nur. Ich spreche nicht. Und ich saß vor kurzem bei Lanz und neben mir Sascha Lobo und der hat mit seinem ChatGPT gechattet. Und dann war das so eine junge Frauenstimme und die hatte so ein kleines Lachen. Und dann hat die, glaube ich, auch Einatmegeräusche gemacht. Und das hat mich so überrumpelt in dem Moment. Und ich arbeite daran seit 3 Jahren. Ich weiß, dass die Dinger kein Bewusstsein haben. Aber evolutionär gesehen, wenn etwas mit uns spricht, dann unterstellen wir dem einen Communicative Intent, also dass dieses Ding uns etwas sagen will. Das heißt, wir stecken unsere eigene Intelligenz rein. Und bei mir zumindest, wenn ich mit der Maschine sprechen würde, weiß ich, dass ich überrumpelt würde. Und deswegen tue ich das nicht und spreche auch nur von das System, die Maschine, der Computer. Und das hilft mir.
Würden Sie denn dann als aktuellen Zwischenstand sagen, man sollte erstens seine Erwartungen jetzt mal deutlich runterschrauben oder ist das schon wieder zu pauschal? Und man sollte vielleicht vielfach die Finger von ChatGPT lassen?
Für das Letztere gibt es ja auch andere Gründe, Umweltaspekte und alles Mögliche. Also insofern ChatGPT dann benutzen, wenn es wirklich keinen klassischen Weg gibt. Manchmal kommt man ja nicht auf etwas. Ich habe vor kurzem nach einem Ausspruch von einem Psychologen gesucht, wo ich weder wusste, wie der Psychologe heißt, noch wie der Spruch heißt. Aber in der Assoziation mit der Maschine haben wir das dann rausgekriegt. Das hätte ich auf gar keinem anderen Weg rausgefunden. Aber ich bin heute Morgen gefragt worden, was ist denn, wenn ich meine Blutwerte nicht verstehe? Naja, dafür kann man mit Google Krankenkassenseiten finden, auf denen genau erklärt wird, was die jeweiligen Blutwerte bedeuten, in welchen Intervallen die sind. Also ich glaube, wir müssen einen vernünftigen Umgang damit finden. Und ich persönlich bin aus dem ETF MSCI World ausgestiegen, weil da viel zu viele amerikanische Firmen drin sind. Und diese Sprachmodell-Bubble, die wird tatsächlich platzen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass die KI-Bubble nicht mitplatzt. Da KI-Forschung so viel größer ist als Sprachmodelle. Und da werden wir auch weiterhin Förderung und Transfer benötigen. Und es wäre schade, wenn man jetzt immer diese beiden Dinger miteinander verwechselt, nämlich Sprachmodelle, total überschätzt, KI an sich unterschätzt, braucht weiterhin Förderung und wird ganz, ganz vieles verändern.
Herr Mühlhoff, Sie haben mehrfach die Stirn gerunzelt in den letzten Minuten.
Ja, ich glaube, das war ja schon Teil des Eingangsstatements, dass Sprachmodelle überschätzt werden, da stimme ich zu, und KI unterschätzt wird. Ich glaube, das liegt auf zwei verschiedenen Ebenen, ne? Also KI wird ja, also die KI, die nicht Sprachmodelle sind, die wird ja nicht unterschätzt dahingehend, was sie alles gut kann, sondern sie wird dann, wenn dann, vermutlich ist die These, dass sie unterschätzt wird, dahingehend, in welchen Bereichen sie alles wichtig werden könnte. Und ich glaube, wir sollten auch diese gesellschaftliche Debatte entlang der Zwecke führen. Wir müssen viel mehr darüber reden, in welchen Zweck-Anwendungsdomänen wollen wir Automatisierung und die damit einhergehende Technokratisierung von Entscheidungen. Also wenn ich behördliche Verfahren automatisiere, das ist ja gerade eine große Trope, dass man über Bürokratieabbau mittels KI sprechen möchte. Und ich glaube, diese KI sind dann nicht immer Sprachmodelle, die sich dafür am besten eignen, sondern eben andere KI-Systeme, dann steht damit ja trotzdem die Frage, wollen wir das, brauchen wir das, mit was für Risiken geht das einher? Risiken, die zum Beispiel bedeuten, dass man menschliches Ermessen automatisiert, Risiken, die bedeutet, dass man politische Entscheidungen technokratisch umdeutet und an entsprechende Strukturen auslagert. Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass natürlich auch die KI-Industrie, um weiter zu wachsen, so wie sie das gerade tut, vor den Poller dessen fährt, was im Rahmen von Demokratien möglich ist. Das liegt zum Beispiel am Ressourcenverbrauch. Der projizierte Ressourcenverbrauch von KI-Technologie, das sind meistens Sprachmodelle, der wird in den nächsten Jahren schon bis zum Jahr 2030 ja explodieren. Wenn man Eric Schmidt, Ex-CEO von Google, glaubt, dann wird KI oder Rechenzentren 99% der Stromproduktion in den USA verbrauchen im Jahr 2030. Bestimmt nicht, weil die anderen Sektoren weniger verbrauchen, sondern weil das eben explodiert. Und die wissen ganz genau, das wird vor einen Poller dessen fahren, was man mit vernünftiger Klimapolitik noch weiter vereinbaren kann. Die KI-Industrie ist ein weltweiter Raubbau an Ressourcen, an Arbeitskraft, an Datensätzen, die unter Missachtung von Urheberrechten und so weiter verwendet werden. Es ist ein neuer Trend, dass die KI-Industrie staatliche Datensätze abgreifen möchte, also Datensätze aus dem Gesundheitssystem, Datensätze aus Bildungssystemen, Datensätze aus Behörden und administrativen Einrichtungen. All diese Trends sollten wir dringend darauf hin diskutieren. Was haben sie für gesellschaftliche Auswirkungen, die zum Beispiel auch antidemokratisch sich zeigen werden? Und in Bezug auf den Klimawandel. Und diese Diskussion, die fehlt weitestgehend. Deswegen würde ich halt sagen, ja, vielleicht ist das unterschätzt, aber es ist auch unterschätzt in Bezug auf die enormen Risiken, die damit verbunden sind.
Ja, aber da würde ich schon einwerfen, all diese Dinge treffen zweifelsohne zu, bis auf die 99% von Eric Schmidt, die ich für absolut illusorisch halte. Ist genau die gleiche Rhetorik wie von Sam Altman. Aber eben hauptsächlich auf generative KI, würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Andere KI-Methoden haben viele von den Problemen, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Mühlhoff, einfach nicht. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, auf den ich kurz zurückkommen möchte. Und das ist der, ne, was sollte man eigentlich mit KI-Systemen machen? Was kann man den Hörerinnen und Hörern jetzt sagen? Wofür ist das Zeug eigentlich gut? Und was ich den Leuten immer sehr gerne sage, ist das Folgende. Alles, wo das, was nachher rauskommt, du selber vernünftig auch ohne KI einschätzen kannst. Wie gut ist das? Wie solide ist das? Wie wahr ist das? Da kann man sich das durchaus überlegen. Und dann würde ich trotzdem kritisch und skeptisch dran gehen. Ja? Aber alles, wo man sozusagen den eigenen Kompetenzbereich verlässt, zum Beispiel die Blutbildgeschichte oder psychologische Beratung, all diese Dinge sind aus meiner Sicht absolut brandgefährlich.
Von Seiten der Politik hört man aber ja vor allem, wir müssen in Sachen KI Gas geben. Wir müssen aufholen als Deutschland, als Europa. Wir starten jetzt eine Offensive. Man hört nicht, wir müssen über die Gefahren aufklären oder wir müssen die Gesellschaft vorbereiten auf das, was da vielleicht kommt. Müsste man hier die Akzente heftig verschieben?
Naja, das stimmt ja nicht. Also wir haben 2016 haben wir Algorithm Watch gegründet. Seitdem war ich auf unzähligen Podien mit vielen, vielen anderen Leuten. Deswegen gibt es den EU AI Act. Und wie gesagt, wenn man von die KI spricht, dann meint man hunderte von verschiedenen Methoden. Und die meisten davon brauchen dringend mehr Förderung und mehr Transfer in die Wirtschaft. Nur bei den Sprachmodellen nicht. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass dieses überbordende Verständnis, die KI sei Sprachmodelle, diese Blase wird platzen, dass das nicht dazu führt, dass wir den Rest der KI nicht mehr weiter fördern. Also diese beiden Sachen bitte unbedingt trennen. Wir könnten sehr gute Produktionsprozesse effizienter machen, aber eben nicht mit Sprachmodellen.
Ich denke, man sollte schon sehen, dass wir gerade in den letzten 12 bis 18 Monaten in der EU einen Backlash gegen KI-Regulierung erleben. Es soll ja jetzt auch das gesamte Paket der europäischen Digitalgesetzgebung wieder aufgemacht werden. Die EU-Kommission hat im November mit unter diesem Titel Omnibus-Paket der Digitalgesetzgebung angekündigt, sogar die Datenschutzgrundverordnung zu überarbeiten. Der AI-Act ist in vielen Hinsichten noch nicht in Kraft gesetzt und da wird heftig lobbyiert, dass man das verzögert oder teilweise aussetzt. Wir erkennen gerade allwärts in Europa, dass unter diesem Stichwort digitale Souveränität natürlich erstmal die richtige Diagnose gestellt wird, dass wir zu abhängig sind, vor allem von US-amerikanischen Tech-Unternehmen. Dabei wird aber dann, sagen wir mal, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, insofern sich das plötzlich gegen die Idee wendet, Digitaltechnologie verantwortungsvoll zu regulieren und deswegen lange etablierte Akte wie eben die Datenschutzgrundverordnung jetzt auch wieder in die Kritik geraten oder aufgemacht werden sollen. Ich glaube, es gibt übrigens eigentlich seit dem Jahr 2025 keinen schlechteren Zeitpunkt, um sozusagen ein europäisches Silicon Valley haben zu wollen, denn wir sehen ja, was für einen fatalen Einfluss eine sehr wenig regulierte Tech-Industrie auf einen liberalen, demokratischen Staat haben kann. Das sehen wir gerade sehr gut an den USA und wir sollten tunlichst das Gleiche nicht wiederholen. Aber die politische Debatte wird dahingehend viel zu undifferenziert geführt und es wird der Kurzschluss gepredigt, dass jedes mehr an Regulierung ein Stück weniger an digitaler Innovation bedeutet. Und dabei sind gerade Geschäftsmodelle, die nicht mit großen Sprachmodellen zu tun haben, welche, die auch gar nicht so sehr betroffen davon sind, dass man hohe Datenschutzstandards etabliert oder dass man den AI Act in Kraft setzt, der eigentlich ein sehr guter Ansatz ist. Das heißt, eigentlich könnte man die Rhetorik, die hier in der Sendung gerade sehr dominant gefahren wird, dass man die KI-Ansätze außerhalb von großen Sprachmodellen mehr fördern sollte, eigentlich mit der Forderung nach verantwortungsvoller Regulierung sehr gut in Einklang bringen. Denn gute Regulierung könnte zum Beispiel auch bedeuten, dass sie die Technologie, die massiv auf einem Raubbau an Ressourcen, Daten und in Bezug auf die Auswirkungen sehr stark zum Klimawandel beiträgt, dass man die halt einfach erschwert in der EU.
Lassen Sie uns doch vielleicht zum Schluss nochmal an die Userinnen und User, an die Gesellschaft denken, was dann auch im Moment vor allem bedeutet, den Umgang mit den Sprachmodellen. Wie sollten wir anders über KI in diesem Zusammenhang reden und auch berichten vielleicht? Welche Aspekte fehlen Ihnen oder kommen zu kurz?
Ja, ich kann es nur immer wieder sagen, keine Anthropomorphisierung. Die Maschine kann nicht zusammenfassen, kann nicht vergleichen, kann nicht analysieren. Lieber von die Maschine, die Software sprechen oder von der konkreten Technologie, die Gesichtserkennung, das Sprachmodell. Das ist langweilig, das wiederholt sich ständig, das ist nicht so sexy, aber das kommt der Situation sehr viel näher. Bei Sprachmodellen können Sie auch gerne sagen, stochastisch gewählte Vorhersage des nächsten Wortes. Und schon ist man vielleicht gar nicht mehr so sehr gewillt, da den Trauerbrief für Tante Rudi zu schreiben.
Da würde ich noch hinzufügen, Dinge, die man auch anders besser machen kann, auf keinen Fall mit Sprachmodellen zu machen. Ne? Also zum Beispiel Leute, die statt Websuchen jetzt nur noch ChatGPT fragen, die sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Energieverbrauch, den sie dadurch auslösen, mindestens 10-mal so hoch ist. Ja? Und sie sollten sich weiterhin darüber im Klaren sein, dass die Antwort, die man da rauskriegt, wesentlich weniger belastbar und letzten Endes auch richtig ist in vielen Fällen, als das bei einer einfachen Websuche ist. Ne? Natürlich haben wir das Problem, dass auch die einfache Websuche nicht technologisch souverän ist. Also auch da sind wir sehr auf amerikanische Dienste angewiesen. Aber es geht einfach darum, dass die Leute anfangen, ein bisschen drüber nachzudenken, welches ist das richtige Werkzeug für die Sache, die ich hier gerade machen möchte. Stichwort Übersetzung, automatische Übersetzung. Es gibt ein deutsches Unternehmen, habe ich nichts mit zu tun, aber ich empfehle es allen, weil ich einfach denke, dass es gut ist. Ja? DeepL, das macht automatische Übersetzung. Da brauche ich nicht ChatGPT zu fragen. Und es macht es auch mit wesentlich weniger Energieverbrauch. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wie man mit spezialisierten Dienstleistungen oder Tools Dinge besser erledigt bekommt, statt alles immer nur in diese eine Box einzutippen und mit enormem Energieverbrauch und enormem Datenverlust und Abzug und Souveränitätsverlust die amerikanische Maschine zu füttern.
Ich würde der Liste noch hinzufügen, erstens, ich glaube, man sollte über KI-Technologie nicht sprechen, ohne auch die Firmen und die Geschäftsmodelle dahinter zu benennen. Es gibt keine KI, die wir so als Consumer benutzen, die nicht die Dienstleistung einer Firma ist, die damit Geld oder Profit machen möchte. Das kommt zu kurz in der Diskussion. Man kann sich auch zur Gewohnheit machen, solche Services darauf zu hinterfragen, ja, wie kann das eigentlich profitabel sein für dieses Unternehmen? Also was werden hier vielleicht für Daten abgegriffen? Oder was für Mechanismen der Ressourcenextraktion finden statt. Das ist eine Sache, die kann man lernen. Deswegen ist übrigens KI auch gar nicht ein Thema allein des Informatikunterrichts in der Schule, sondern wir sollten KI auch in Gesellschaftskunde besprechen, wo es nämlich genau darum geht, zu verstehen, wie viel menschliche Arbeit in KI-Modellen steckt. Und damit meine ich nicht nur die Arbeit der ProgrammiererInnen, sondern vor allem auch die Arbeit derer, die die Daten annotieren oder die Daten bereitstellen. Das sind ja sehr viele Menschen weltweit, die auch vielfach im globalen Süden leben und so weiter. Und der zweite Punkt wäre, neben der Anthropomorphisierung ist ja eine sehr starke, sagen wir mal, ideologische Figur im Kontext von KI, das, was man Solutionismus nennt. Also, dass mit dem Thema KI irgendwie so die Suggestion einhergeht, dass man sozial und politisch gemachte Probleme mit KI dann lösen könnte. Also den Pflegekräftemangel oder die Überlastung der Lehrkräfte oder den ineffizienten bürokratischen Apparat und so weiter. Das sind Probleme, die sind sozial und politisch gewachsen. Und dann soll eine Technologie daherkommen und diese Probleme lösen, sodass also die Lösung plötzlich auf ein technologisches Feld verlagert wird. Das nennt man Solutionismus. Das ist in vielen Fällen ein Irrglaube und ein sehr gefährlicher, wie er jetzt hier auch schon verschieden besprochen wurde. Aber das ist etwas, was mit KI-Technologie auch sehr eng verbunden ist.
Allmächtig oder überschätzt? Was kann KI wirklich? Das war das Thema heute im SWR Kulturforum. Mit dabei waren Professor Dr. Holger Hoos, Lehrstuhlinhaber für Methodik der künstlichen Intelligenz an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Rainer Mühlhoff, Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz an der Uni Osnabrück und Professor Dr. Katharina Zweig, sie leitet das Algorithm Accountability Lab an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern. Herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.